Was war ein prägendes Ereignis in deinem Leben, das dich, was so stark war, dass es irgendwas in deinem Leben beeinflusst, verändert hat? Wer hat da was? Das war auch das Erste, woran ich denken musste, als ich die Frage gestellt habe, ja. Ich glaube, die Geburt von Kindern, die ist so ein Ereignis im Leben von jemandem, besonders das erste Kind, das verändert das Leben komplett. Und das ist nicht negativ, es ist aber ein Kind verändert das Leben. Es ist so ein einschlägiges Ereignis, das verändert und bewirkt und prägt das Leben nochmal ganz anders und neu, was man hat. Immer noch was anderes? Ja, Tod, das ist auch etwas, was sehr prägend im Leben ist und was auf einmal das Leben ganz anders werden lässt. Woran ich auch noch denken musste, war Hochzeit, ist dann das Gegenteil, wenn man sich findet, vielleicht nicht immer die Hochzeit, vielleicht schon das Finden des Partners, aber auf jeden Fall ist das etwas, was das Leben auch nochmal auf eine andere Spur kommen lässt, als wenn man alleine weiterlaufen würde. Oder das Nicht-Finden manchmal auch. Wenn Dinge wieder auseinandergehen, wo man sich vielleicht erhofft hatte, dass da was wird, kann das auch sehr prägend sein.
Die Flucht aus der DDR, der Unterschied zwischen DDR und Westen.
Glaube ich dir. Die Flucht aus der DDR und dann auf einmal im Westen zu sein, das ist natürlich auch echt ein sehr, sehr prägendes Ereignis gewesen. Und ich weiß, einige hier haben selber oder zumindest in der Familiengeschichte irgendwelche Fluchtereignisse gehabt, die Familie auch sehr geprägt haben, auch die Kinder. Nita erzählt von den Heilungen ihrer zwei Söhne aufgrund von unterschiedlichen Krankheiten und die aber wieder gesund geworden sind. Und das prägt auch, ja. Das ist dann auch etwas, was wahrscheinlich auch dein Glaubensleben geprägt hat, nicht nur dein Lebensweg an sich. Weil das wäre meine zweite Frage. Gibt es Ereignisse in eurem Glauben, die euch geprägt haben, in eurem Glaubensweg? Die Frage könnt ihr mal für euch behalten und mitnehmen durch die Predigt hindurch. Ich glaube, wenn wir heute uns die Pfingstgeschichte anschauen, dann erleben die Jünger auch so ein sehr, sehr prägendes Ereignis für ihren Glauben. Und ich möchte die Geschichte aus Apostelgeschichte 2 vorlesen. Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher, und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer, und sie setzten sich auf jeden einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist es ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, gottesfürchtige Männer, von jeder Nation unter dem Himmel. Als aber dieses Geräusch entstand, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, weil jeder Einzelne sie in seiner eigenen Mundart reden hörte. Sie entsetzten sich aber alle und wunderten sich und sagten, siehe, sind nicht alle diese, die da reden, Galiläer? Und wie hören wir sie, an jeder in unserer eigenen Mundart, in der wir geboren sind? Pater und Meder und Alamiter und die Bewohner von Mesopotamien und von Judäa und Kappadokien, Pontus und Asien und Phrygien und Pamphylien, Ägypten und den Gegenden von Libyen gegen Kyrene hin und die hier weilenden Römer. Sowohl Juden als auch Proselyten, Kreter und Araber, wie hören wir sie von den großen Taten Gottes in unserer Sprache reden? Sie entsetzten sich aber alle und waren in Verlegenheit und sagten einer zum anderen, was mag dies denn wohl sein? Andere aber sagten spöttisch, sie sind voll süßen Weines. Petrus aber stand auf mit den 11 Aposteln, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Männer von Judäa und ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt, dies sei euch kund und hört auf meine Worte. An dieser Stelle werde ich die Geschichte beenden. Die geht jetzt weiter, dass die Rede von Petrus aufgezeichnet ist. Da wir aber uns auf den ersten Teil fokussieren und ich dann nur noch ein bisschen erzähle, worum die Rede geht, werde ich die jetzt nicht im Kompletten vorlesen. Die ist schon ordentlich lang. Pfingsten. Ich glaube, wir alle kennen diese Geschichte, oder? Ich meine, jeden Pfingsten wird sie neu erzählt. Und trotzdem wollen wir sie heute wieder hören. Und ich möchte mich heute mit uns fragen, was ist da geschehen mit den Jüngern? Was ist mit ihrem Glauben da geschehen? Und was können wir davon lernen? Wir sind ja gerade in der Reihe über Glauben, dass wir uns auch fragen, was können wir lernen von dem Glauben von bislang den Jüngern in der Zeit nach Ostern, was sie so erleben. Und das wollen wir auch heute tun. Was ist also geschehen? Geschichte beginnt damit, sie sind alle zusammen. Alle, das sind die 12 Jünger. 12, weil die Geschichte vorher, im Kapitel vorher, wählen sie einen nach. Judas ist ja verraten, ist raus aus dem Jüngerkreis und Matthäus wird nachgewählt. Und noch ungefähr ca. 120 andere Personen. Auch das wissen wir aus dem Kapitel vorher, weil der Matthäus wird aus 120 weiteren Personen gewählt, die zur Möglichkeit des 12. Apostels stehen und er ist dann derjenige, auf den das losfällt. Und sie feiern das Pfingstfest miteinander. Das Pfingstfest wird auch Wochenfest oder Erntefest genannt und ist mit eins der 3 wichtigen Wallfahrtsfeste der Juden. Also es ist so ein bisschen wie Ostern, Weihnachten bei uns. Wir haben 2 wichtige. Es ist bei denen das Pfingstfest und das Laubhüttenfest und Passa sind die 3 wichtigen Feste. Und es wird zum einen beim Pfingstfest der Beginn der Ernte gefeiert und jeder bringt so die Erstlingsgabe seiner Ernte. Und das Zweite, was sie machen, ist, dass sie sich daran erinnern, wie Mose die 10 Gebote, die Tora-Tafeln, wiederbekommt, nachdem er sie das erste Mal zerschmettert hat. Wer genauere Details wissen möchte, kann das dann in Mose nachlesen, wieso Mose die Tafeln wiederbekommt. Aber daran wird gedacht, dass das Volk also die 10 Gebote wiedererhält. Und deswegen hat das Fest auch einen sehr lehrreichen Charakter. Es wird viel in den Synagogen Textlesungen gemacht, teilweise Themen gelehrt. Es wird viel miteinander in der Synagoge verbracht bei diesem Fest. Ob die Jünger an dieser Stelle in der Synagoge sind, das wissen wir nicht. Das steht hier nicht explizit. Was wir aber wissen, ist, dass sie alle beisammen sind. Und es scheint öffentlich zu sein, weil sonst würden ja später, wenn dann das ganze Ereignis stattfindet, nicht die anderen Juden das mitkriegen können. Also wenn sie irgendwo in ihrer Privatkammer wären, würde das ja keiner mitkriegen. Es scheint irgendwie so zu sein, einem Ort zu sein, wo andere es mitkriegen können. Und sie werden dort sicherlich miteinander dieses jüdische Fest gefeiert haben. Die Jünger waren immer noch Juden, Jesus war ein Jude und Jesus hat die Feste mitgefeiert. Und die Jünger werden genauso die Feste weiterhin auch mitgefeiert haben. Oder gefeiert haben als Juden. Das hat man als Jude getan, das war ein Fest, das man gefeiert hat. Sie sind also ein Stück weit ihrem Alltag wieder nachgegangen, dem, was so das Leben mitbringt. Und die Jünger werden noch eins gemacht haben. Das steht hier nicht explizit, aber die Jünger werden gewartet haben. Als Jesus nämlich in den Himmel hochgefahren ist, vor 10 Tagen, da hat er ihnen gesagt, wartet darauf, dass Gottes Verheißung kommt. Und Gottes Verheißung, das ist der Heilige Geist, der euch füllen wird. Also sie werden gewartet haben, dass der Heilige Geist kommt. Jesus hat ihnen eine Verheißung gegeben und sie waren beisammen. Und sie werden ihren Alltag nachgegangen sein, vielleicht in der Synagoge. Und sie werden gewartet haben, dass der Heilige Geist kommt. Ich weiß gar nicht, ob sie eine genaue Vorstellung hatten, wie der kommt. Vielleicht war das so ein Warten auf, mal gucken, was passiert. Aber irgendwie war da ein Warten drin. Und Jesus hatte ihnen auch explizit gesagt, dass sie in dieser Zeit Jerusalem nicht verlassen sollen. Sie haben in Jerusalem gewartet. Und das ist das Erste, was ich heute habe. Erste, was ich für uns heute mitgenommen habe. Glauben bedeutet manchmal warten. Und das ist nichts, was man natürlicherweise gerne tut. Ich kenne kaum einen Menschen, der sagt, oh, ich habe Lust zu warten. Wo ist die längste Schlange, an die ich mich anstellen kann? Eher das Gegenteil. Die meisten sagen von sich selber, also die geduldigste Person bin ich nicht. Also warten, das gehört jetzt nicht zu meiner größten Stärke. Und das wissen sogar die kleinen Kinder schon. Wir hatten letztens bei uns zu Hause die Situation, dass unsere Tochter kam und wieder dazwischen redete, während mein Mann und ich sprachen. Und dann haben wir sie gefragt, warum kannst du nicht warten, bis wir fertig geredet haben? Und die Antwort war, dazu habe ich keine Geduld. Kennen wir irgendwie, oder? Man hätte es so gern und doch hat man sie nicht. Ich finde, eins der schlimmsten Dinge ist, wenn man auf Leute warten muss. Oh. Also warten, es löst keine Freude auf, es bringt Frustration mit sich. Und doch zeigt die Bibel uns immer und immer wieder, dass Warten zum Glauben dazugehört. Dass Gott eine Verheißung gibt und dass es dauert, dass es Zeit dauert, bis es endlich erfüllt wird. Das ganz typische Beispiel dafür ist Abraham. Abraham bekommt die Verheißung für einen Sohn und dann wartet er und wartet. Und er wartet nicht nur 10 Tage. Der wartet Jahre, er wartet so lange, dass er denkt, es wäre schon gar nicht mehr möglich, rein biologisch. Bis er dann irgendwann Gott ihm seinen Sohn schenkt. Er wartet so lange, dass er zwischendurch denkt, er müsste das mal ein bisschen selber in die Hand nehmen, weil Gott scheint irgendwie ihn vergessen zu haben. Aber es gibt auch noch andere Geschichten in der Bibel. David wird gesalbt zum König. Als er relativ jung noch ist, aber bis er König geworden ist, da ist noch Verfolgung zwischendurch und er ist als Harfespieler bei König Saul und er muss sich verstecken und kämpfen und dann auch wieder Jahre, die vergehen, bis diese Verheißung erfüllt wird. Oder Hannah und Simeon, die zwei, die Jesus im Tempel sehen. Und sie sagen, Gott hat uns verheißen, dass wir nicht sterben werden, bevor wir den Messias sehen. Und die beiden sind alt. Die werden auch gewartet haben. Keine Ahnung, wann Gott ihnen diese Verheißung gegeben hat. Aber sie scheinen lange gewartet zu haben, wenn man liest, wie alt sie sind. Warten gehört zum Glauben dazu. Wenn also du eine Verheißung hast, wenn Gott dir irgendwas versprochen hat und es noch nicht eingetroffen ist, dann sei getrost, du bist da in guter Gesellschaft, was das Warten angeht. Auch uns kann Warten passieren und ich möchte dich heute ermutigen, nicht aufzugeben, die Dinge nicht selbst in die Hand zu nehmen oder zu sagen, das wird nichts mehr. Wenn Gott dir etwas verheißen hat, dann wird er es einfüllen, irgendwann, selbst wenn es für uns manchmal zu spät scheint. Es ist nie zu spät gewesen. So, wenn wir also in die Geschichte wieder zurückgehen, in die Pfingstgeschichte, Jünger, haben wir gelesen, die Jünger gehen also ihrem Alltag nach und sie warten auf die Verheißung. Und dann passiert es. Also was hier beschrieben wird, wenn du durch liest, das muss echt einmalig gewesen sein. Wenn man sich das versucht, irgendwie vor Augen zu malen, wie das gewesen sein muss, das ist schwer in Worte zu fassen. Und man merkt, selbst der Lukas, der diesen Brief, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, fällt es schwer, in Worte zu greifen, was da geschieht, weil er ganz viele Vergleiche benutzt. Der kann das gar nicht richtig beschreiben. Er kann immer nur sagen, es ist wie ein großer Wind, ein Sturm. Es ist wie Feuerflammen. Er kann gar nicht genau beschreiben, was da eigentlich passiert, weil das so einmalig ist. Es entsteht ein Brausen wie ein großer Wind. Es erscheinen zerteilte Zungen wie von Feuer. Ich finde, es klingt auch ziemlich verrückt, wenn ich ehrlich sein darf. Das klingt jetzt nicht so nach Alltag, was man schon mal erwartet. Also es gibt Situationen, die können schon mal passieren. Regenbogen ist super schön, passiert nicht ständig, kann man drauf warten. Aber das kennen wir. Aber das klingt irgendwie nach unbekannt, nach, also auch erstmal so ein bisschen vielleicht, dass man innerlich so einen Schritt zurückgeht und sagt, was passiert hier denn gerade? Und wir lesen ja später, dass die Leute von außen, die das dann beobachten, auch genau das tun, dass die erschrecken. Dass die innerlich irgendwie echt so erstmal, was ist denn hier los? Und es ist so gewaltig, dass es eben Leute um sie herum auch mitbekommen. Es ist nichts, was nur bei ihnen klein zu Hause passiert. Es wird gesehen, es wird mitbekommen, dass da was passiert. Und jeder Einzelne bekommt den Heiligen Geist. Nicht nur die 12, nicht alle zusammen einen Geist, sondern jeder Einzelne bekommt den Heiligen Geist. Bei jedem Einzelnen geschieht das auf diese Art und Weise. Ich habe mich gefragt, was muss das mit dem Glauben der Jünger gemacht haben in dem Moment? Sie warten und warten und dann passiert so ein spektakuläres Ereignis. Und sie sind mittendrin und es passiert an ihnen. Ich glaube, es muss irgendwo so eine Mischung zwischen wow, krass und gleichzeitig, ja, Gott hält sein Versprechen ein und ich darf es erleben. Und wenn wir weiterlesen, wie sie darauf reagieren, dann sehen wir auch, dass es für sie einfach eine Klarheit schafft. Die verstehen jetzt, was los ist. Wo vorher viel in den Geschichten noch Unsicherheit und Fragen sind, ist jetzt ein Verständnis da, was so über Ostern geschehen ist eigentlich. Und es wird sicherlich hundertprozentig ihren Glauben gestärkt haben. Also das ist ein Ereignis, das vergisst man nicht. Und das ist ein Ereignis, das prägt den Glauben. Und das ist der zweite Punkt, auf den ich zu sprechen kommen möchte. Ich möchte nicht zu schnell sagen und sagen, weil die Jünger Pfingsten erlebt haben, erlebt jeder andere auch Pfingsten. Das nicht. Aber ich glaube, jeder erlebt in seinem Leben Momente, die den Glauben prägen. Das müssen nicht immer so große, spektakuläre Momente sein. Aber ich glaube, jeder hat Momente in seinem Leben, die prägen den Glauben auf eine Art und Weise, dass sich der Glaube manchmal auch nochmal verändert, aber dass er definitiv tiefer wird, fester wird, dass man nochmal eine andere Vergewisserung und Vertrauen in Gott hat, als man vorher hatte. Das können große Momente sein für manche, dass sie irgendwas erleben in ihrem Leben, wo sie denken, wow. Aber wie gesagt, es können auch Kleinigkeiten manchmal sein. Es kann eine Predigt sein, die irgendwie sowas in einen auslöst, dass es nochmal tief was verändert. Ich habe eine Freundin, die hat erzählt, die hat irgendwann eine Predigt darüber gehört, wie unser Körper der Tempel Gottes ist. Die Bibelstelle gibt es ja. Und es hat sie so tief berührt in dem Moment, obwohl sie diese Bibelstelle natürlich schon kannte, aber diese Predigt hat sie so tief berührt, dass sie daraufhin mit dem Rauchen aufgehört hat. Weil wenn ihr Körper doch der Tempel Gottes ist, wie kann sie dann rauchen? Das war jetzt kein spektakuläres, riesengroßes Ereignis, aber es war etwas, was ihr Glauben sie so bewegt hat und berührt hat, dass es ihren Glauben verändert hat, ihre Tiefe im Glauben verändert hat, was nochmal eine neue Dimension ihr hineingebracht hat. Und ich glaube, das erlebt mit der Zeit jeder Christ immer mal wieder. Ich glaube, das braucht aber auch seine Zeit. Also wenn jemand gerade Christ geworden ist und das noch nicht hatte, dann würde ich nicht sagen, du glaubst nicht, weil du hattest das noch nicht. Und ich bin auch sehr vorsichtig. Wir sagen immer wieder, dass man Glauben nicht an einzelnen Momenten festmachen sollte. Also wenn jemand kommt und sagt, ja, ich kann erst richtig glauben, wenn ich wirklich ein Erlebnis mit Gott hatte, dann denke ich mir so, schwierig, weil Glaube ist auch ein Weg, ist ein mit Gott unterwegs sein, ist manchmal ihn immer wieder im Alltag erleben. Gerade Gemeindekinder, glaube ich, erlebe ich oft, dass sie irgendwie da hineinwachsen in eine Beziehung mit Gott. Und dass sie ein Ja für Gott schon lange, lange haben können oder auch ausgesprochen haben durch eine Taufe und noch nicht irgendwelche Erlebnisse hatten, die irgendwie ihren Glauben tief verändern, weil sie einfach erstmal hineinwachsen, lernen, Gemeindekind sind und irgendwie so halbautomatisch Kind Gottes mit werden. Und das ist okay. Ich glaube, dann darf man nicht sagen, ihr habt keinen Glauben. Da wäre ich sehr vorsichtig, das würde ich so nicht sagen. Und trotzdem glaube ich, dass im Laufe seines Lebens jeder irgendwann Momente hat, die prägend sind für seinen Glauben. Für mich war das meine Zeit in Costa Rica, also überhaupt nicht vorher, die 18 Jahre, die ich vorher hatte, da war nicht so viel, sondern als ich dann in Costa Rica angekommen war und Gott irgendwie nochmal mir auf eine ganz andere Art und Weise Glauben gezeigt hat und mir zugesprochen hat, ich sehe dich, ich nehme dich wahr, ja du bist auch mein Kind, was ich vorher so meine Zweifel mit hatte, das war für mich so ein Punkt. Ich weiß nicht, wo eure Punkte sind, aber ich glaube, die meisten von euch, weiß ich, ihr seid ja auch schon lange mit Gott unterwegs. Ihr werdet irgendwann in eurem Leben ein oder zwei Momente gehabt haben, die euer Glauben echt geprägt haben. Was ist das? Was sind das für Momente? Behalten sie in eurem Herzen, weil wir Menschen vergessen gerne. Erinnert euch daran. Gerade Pfingsten ist eine Möglichkeit, sich regelmäßig, also sich zu erinnern, was geschehen ist. Deswegen gibt es ja Feste und gibt es diese Routine, dass man sich wieder zurückerinnert an Dinge, die man mit Gott erlebt hat, die einen geprägt haben, damit man auch nicht vergisst, warum man da ist, wo man jetzt ist. Wenn wir jetzt nochmal zur Geschichte zurückgehen, dann können wir noch etwas sehen. Weil wir haben darüber geredet, die Jünger haben gewartet, haben die Erfüllung, hat sich erfüllt, was Gott ihnen versprochen hat. Sie haben Erlebnis gehabt, das ihren Glauben verändert. Und dann müssen wir jetzt mal darüber reden, was ist da denn passiert? Der Heilige Geist ist in sie gekommen. Der Heilige Geist ist in einen jenen gekommen. Und das hat Leo vorher mit dem Handschuh wundervoll gezeigt, was da passiert, wenn der Heilige Geist in einen kommt. Und er hat sie verändert. Er hat sie zum einen verändert, dass sie alle auf einmal anfangen, in Sprachen zu reden, die sie gar nicht kennen. Und die Bibel nimmt sich sogar die Zeit und listet jede einzelne Sprache auf. Und das geht von da, wo sie sind, immer weiter bis zu allen Sprachen, die quasi gerade so bekannt sind. Und das Zweite ist, er gibt Petrus den Mut, öffentlich zu reden. Wenn wir darüber nachdenken, Petrus, das war doch derjenige, der noch vor 50 Tagen, waren es glaube ich, nicht den Mut hatte, öffentlich zu Gott, zu Jesus zu stehen. Und jetzt hat er aber den Mut, jetzt steht er da, steht vor allen Männern und sagt, nee, das, was ihr denkt, das ist es nicht gewesen, sondern ich erzähle euch jetzt, was passiert ist. und traut sich zu erzählen, versteht es jetzt auch, was passiert ist, und erzählt so ziemlich eigentlich zeugnishaft, was geschehen ist über die letzten Tage, immer wieder mit Rückschlüssen aus dem Alten Testament. Zum Beispiel die Joel-Stelle, die wird mit hineingenommen, die wir vorhin gehört haben in der Lobpreiszeit. Erzählt also, er erklärt auch so, dass gläubige Juden mitgehen können, was da eigentlich gerade passiert und was das bedeutet. Und hat den Mut, das zu tun. Und das ist das Dritte, worauf ich heute hinaus möchte, dass der Heilige Geist, wenn er in uns ist, uns verändert. Heute kommt der Heilige Geist nicht mehr mit so einem Brausen auf einen drauf, sondern in dem Moment, wo wir Christen wären, verspricht uns Gott den Heiligen Geist und auch immer noch hat ihn jeder. Das ist das, was die Bibel sagt. Wer Nachfolger Gottes ist, bekommt den Heiligen Geist. Erstens, wir sind nicht alleine, bedeutet das. Gott lässt uns nicht alleine Christ sein, sondern er gibt uns bewusst jedem Einzelnen jemanden mit. Und zweitens, der Heilige Geist verändert uns. Und an dem, wie er die Jünger verändert, können wir ganz gut sehen, wie der Heilige Geist verändert. Gesagt, er verändert zum einen, indem sie Fremdsprachen lernen. Und wenn wir in die Bibel schauen, dann erzählt sie immer wieder davon, dass der Heilige Geist Gaben gibt. Die Gaben des Heiligen Geistes. Römer, 1. Korinther, 1. Petrus, Epheser. Werden immer wieder Kataloge aufgelistet, was für Gaben es dann sind. Und da gibt es ein paar Gaben, die sind uns sehr natürlich. Also zum Beispiel Lehre als Gabe, da können wir was mit anfangen. Das verstehen wir, das ist nicht irritierend. Jemand steht vorne und erzählt was und belehrt einen, ja, verstehen wir. Aber es gibt auch Gaben des Heiligen Geistes, die sind ein wenig aus der Welt herausgeführt. Also sie sind nicht ganz so natürlich und ich glaube uns heute auch nicht mehr, oft nicht mehr irgendwie bewusst oder sind, wir gehen gerne einen Bogen um sie herum, weil sie irgendwie ein bisschen komisch sind und da gehört zum Beispiel Zungenrede auch zu. Aber auch diese Gabe des Geistes gibt es noch. Also die Bibel sagt, der Geist gibt jedem eine andere Gabe. Sprich, jeder hat eine Gabe, nicht jeder hat die gleiche Gabe. Und es gibt auch Leute, die haben noch diese Gaben wie Zungenrede. Es gibt auch Leute, die haben die Gabe der Weisheit zum Beispiel. Die können total weise sehen und verstehen und Situationen analysieren. Auf eine Art und Weise, wo alle sich herumfragen, wie wusstest du das? Das ist der Heilige Geist. Und es gibt auch heute noch Leute, die haben die Gabe der Zungenrede. Und ich habe es auch schon erlebt, dass Leute es hatten. Aber es hat nicht jeder. Und man muss dann lernen, da schreiben dann die Briefe auch ein bisschen drüber, wie man damit umgeht. Aber das gehört zum Heiligen Geist dazu, dass er jedem eine Gabe gibt. Also hast auch du irgendeine Gabe. Ich glaube, manchmal merkt man das gar nicht so. Manchmal lebt man einfach damit und das sind Dinge, die man sowieso gut kann. Und manchmal sind es Gaben, da fällt es dann irgendwie auf, dass man sagt, also diese Weisheit, die Erkenntnis zwischen Dingen, die weiser sind oder nicht, oder jemand, der einfach auf dem Herzen hat, total zu beten und da auch durchbeten kann, das sind dann auch Momente, wo man vielleicht eine Gabe hat in dem Bereich. Ich würde jetzt nicht sagen, lauft alle los, macht Gabentest, das ist total wichtig, aber es ist einfach was, was man im Hinterkopf, glaube ich, haben sollte. Dass der Geist uns begabt mit etwas und dass wir uns mit dieser Gabe einbringen sollen. Weil auch das wird gesagt, in 1. Korinther heißt es, durch einen jeden offenbart sich der Geist zum Nutzen aller. Also Gemeinde oder Christsein, Nachfolgeleben bedeutet auch, ich habe eine Gabe und ich setze die ein für die anderen. Genau, das ist die eine Veränderung. Die zweite Veränderung, die der Heilige Geist bringt, das sind dann Veränderungen im Wesen, im Charakter. Wie gesagt, der Petrus wurde mutiger. Und wir kennen das unter der Frucht des Heiligen Geistes. Ich glaube, dann haben wir alle schon mal was davon gehört. Dass Galater 5, Vers 22 sagt, die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Da verändert uns der Heilige Geist in unserem Wesen. Gibt uns Fähigkeit, mutiger zu werden, freundlicher zu werden, geduldiger zu werden. Auch das kann manchmal situativ geschehen, wie jetzt beim Petrus, und manchmal geschieht es über einen langen Zeitraum, dass man immer ein bisschen mehr wird und erwachsen darf. Aber wenn der Heilige Geist in einem ist, dann verändert er einen, das ist gewiss. Und zwar nicht zum Negativen, sondern zum Positiven. Er verändert uns. Und da möchte ich euch heute ermutigen, dass auch der Heilige Geist euch verändert. Und dass ihr diese Veränderung annehmen dürft und dass er dich befähigt mit Gaben. Also zum Schluss nochmal, was konnten wir jetzt lernen aus dieser Pfingstgeschichte über Glauben von den Jüngern? Zum einen, Warten gehört zum Glauben dazu. Zum zweiten, es gibt Erlebnisse oder Situationen, die prägen unseren Glauben. Und es ist gut, sie zu kennen und zu wissen und sich daran zu erinnern. Und das dritte ist, der Heilige Geist verändert uns. Aber zum Guten, zum Positiven. Er will uns beschenken mit Gaben. Amen.